Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Wir sind immer noch in unserer Predigtserie, ein Leben, das Gott gefällt. Wie sieht das aus? Wir haben vor 2 Wochen darüber geredet, was das bedeutet, was der erste Schritt ist, nämlich umzukehren, wieder zurück zu ihm zu gehen, in seine offenen Arme, eigentlich das Schönste, was wir tun können. Und dann letzte Woche über das Denken. Wie sieht dann das Denken aus? Und heute beschäftigen wir uns mit dem Heiligreden. Heiligreden. Das Wort heilig löst in uns bestimmt so verschiedene Sachen aus. Jeder verbindet mit heilig irgendwas anderes. Vielleicht hast du schon mal den Ausdruck gehört, meine Familie ist mir heilig. Oder meine Zeit am Morgen ist mir heilig. Die ist blockiert, da kommt nichts anderes hin. Vielleicht kennst du den Ausdruck, der Heilige Geist. Vielleicht ist dein Sport dir heilig, Fußball oder so. Oder vielleicht, wenn dir das alles nicht sagt, der Feiertag, die heiligen drei Könige. Irgendwie haben wir alle schon mal das Wort gehört, aber vielleicht wissen wir gar nicht, was das ist. Und ich will deswegen so ein bisschen auf dieses Wort eingehen, indem ich ein Beispiel bringe. Nämlich, weil heute Abend das Finale ist der Fußball-Weltmeisterschaft, bringe ich ein Beispiel über Fußball. Ihr seht mich ja hier vorne schon mit einem Deutschland-Trikot. Leider spielt Deutschland heute nicht. Naja, aber nach der WM ist vor der WM. Ich bereite mich schon mal vor. Heute Abend spielen 2 Teams gegeneinander. Ein Team wird auf jeden Fall gewinnen und ein anderes Team wird auf jeden Fall verlieren. Vor diesem Spiel hängen in der Umkleidekabine 10 Trikots. Und diejenigen, die diese Trikots anziehen werden, die sagen damit aus, ich spiele für dieses Team. Und gleichzeitig sagen sie damit aus, ich spiele nicht für das andere. Sobald alle Mannschaften aufs Feld kommen, ist für jeden ersichtlich, wer zu wem gehört. Auf jedem Trikot steht dein Name drauf. Auf deinem Trikot. Es ist für dich. Und wenn ich dieses Trikot trage, dann grenze ich mich ab von allen anderen Teams. Woher ich auch komme. Ich grenze mich ab von allen anderen Teams und von allen anderen Menschen. Denn der Trainer hat mich ausgesucht, in diesem Team mitzuspielen. Und ihr Lieben, das Gleiche, die gleiche Bedeutung hat heilig. Heilig heißt abgesondert, getrennt, hervorgehoben, für einen bestimmten Zweck bestimmt. Und das sehen wir auch in der Geschichte der Bibel, ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde erschuf, den Rahmen bildete für die Gemeinschaft zwischen ihm und den Menschen und Adam und Eva. Sie waren ein Team. Gott hat sie heilig gemacht, rein. Da war nichts Falsches in ihnen, bis sie sich entschieden haben, gegen die Regeln zu spielen. Gott hat ihnen eine Regel gegeben und gesagt, hey, du darfst alles machen, aber von diesem Baum, von dieser Frucht darfst du nicht essen. Und sie haben rebelliert, haben ihr Ding gemacht und mussten aus dem Team raus. Ihr Leibchen abgeben, ihr Trikot. Und konnten nicht mehr Teil davon sein. Sie mussten raus. Sie konnten nicht mehr an einem Ort sein, wo der heilige, vollkommen reine Gott war. Denn wo Gott ist, kann nichts Unreines sein. Es geht nicht, es widerspricht sich. Und dieser Moment war der Anfang von dem, was wir heute erleben. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wir erleben dadurch Leid und Hoffnungslosigkeit, Zerbruch von Familien und Beziehung, Streit und Krieg. Alles ist die Folge von diesem Fall. Aber wisst ihr, Gott ist das nicht egal. Er ruft dich und es lese im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, immer und immer wieder, wenn Gott dich immer wieder ruft, komm zurück ins Team. Ich will dich dabei haben. Wir hatten das vor 2 Wochen, das Thema der Buße. Kehr um, komm zu mir zurück. Gott war das nicht egal. Und er ruft in 3. Mose 11, 45, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten herausgerufen hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ruft dich dazu auf, heilig zu sein. Um in den Worten von dem Fußball zu bleiben, kommt in mein Team, denn ich bin in diesem Team. Kennst du das vielleicht vom Sportunterricht, wenn du da in der Reihe standest und die zwei besten Spieler haben ausgesucht, ja, wer kommt ins Team? Und du hast innerlich gehofft, du weißt ganz genau, da vorne steht der Champion, der ist der Fußball-Ass, wo auch immer. Ich will in sein Team kommen, weil dann weiß ich gewinne. Hey, und soll ich dir was sagen, das ist sogar noch schöner. Er will, dass du in sein Team kommst. Er sagt, komm in mein Team, denn ich bin in diesem Gewinner-Team. Komm zu mir. Sei heilig, denn ich bin heilig. Grenz dich ab von den anderen und komm zu mir. Das ist das Motto der ganzen biblischen Heilsgeschichte. Komm zurück zu mir. Und egal, wie der Mensch sich angestrengt hat, in dem ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, was er auch versucht hat, er hat es nicht geschafft, zurückzukommen zu ihm. Er hat es immer wieder versucht, so lange, bis sie wieder vergessen haben, dann haben sie sich wieder umgedreht, sind anderen Sachen nachgegangen. Und man hat eben gemerkt, es war irgendwie doch nur äußerlich. Es war irgendwie doch nur der Schein. Nach außen hin hat es alles gut ausgesehen. Die haben die Regeln eingehalten. Von außen war alles fein und toll. Aber die Frage war, wie sieht es denn im Inneren aus? Wie sieht es im Inneren aus? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich trage hier kein Originaltrikot. Es hat auch keine Sterne hier oben. Ich habe das Trikot nur ausgeliehen. Es ist auch gar nicht meins. Aber selbst wenn es ein Originaltrikot wäre, was ich mir irgendwo gekauft habe, bin ich trotzdem nicht Teil des Teams. Ich kann trotzdem nicht kommen und einfach mitspielen. Sondern es ist abhängig davon, ob ich unter Vertrag bei denen bin und ob der Trainer mich kennt. Übertragen, hey, heißt es, kennt Gott dich, kennt Jesus dich und bist du im Buch des Lebens eingetragen? Stehst du drin? Hast du dich für ihn entschieden, dass er dich da reingeschrieben hat? Kennt Jesus dich? Wir wollen ja nicht einfach nur eine coole Gruppe gründen, Religionsstifter sein und eine Religion gründen, sondern, also ich meine, Jesus wollte das nicht, sondern wir wollen ihm nachfolgen, komplett. Teil des Teams werden. Nicht mal hier, mal da. Und das sagt er in Matthäus 7, Vers 22. Sagt er, dass viele werden an jedem Tag, am letzten Tag, zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Ich will mir an diesem Punkt denken, wow, was für ein krasser Christ. Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan. Also, der muss ja richtig tief verwurzelt gewesen sein, dass sowas überhaupt möglich ist. Zu dem würde ich doch aufschauen. Aber das Problem ist bei diesen Menschen, sie hatten Jesus nicht im Herzen. Er sagt, ich habe euch nicht gekannt, tut mir leid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wir kommen zu dem entscheidenden Punkt, Gott hat dich trotzdem nicht aufgegeben. Er hat alles getan. Jesus selbst kam auf die Erde, um dieses Papier, diesen Vertragsschein zu holen, teuer erkauft, mit seinem ganzen Leben. Um diese Trennung, diesen Grund, diese Schuld auf sich zu nehmen, damit du wieder dabei sein kannst, damit du in Gemeinschaft leben kannst mit Gott für immer, in alle Ewigkeit. Damit dieser Zustand, wie Gott die Welt erschaffen hat, wiederhergestellt wird. Und er ruft dich dazu auf, hey, komm in mein Team, ins Gewinnerteam. Er hat dich nicht aufgegeben. Und er sagt in Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass sie erkennt, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Da ist dieser Gedanke von dieser Einheit. Hey Gott, wir sind in einem Team, wir sind schon zusammen, wir haben eine Gemeinschaft. Lass uns doch die anderen mit ins Boot holen, damit die Welt erkennt, wie sehr du sie liebst. Liebe ist das Motiv. Und Gott ist es, der heilig macht. Wir können eine Person oder eine Sache oder eine Zeit kann erst dann heilig sein, wenn der Ursprung der Heiligkeit, die Quelle, sie heilig spricht, wenn sie sie aufnimmt, in Besitz nimmt und es wäscht und es reinmacht. Dann ist es heilig. Alles, was außer Gott irgendwie als heilig bezeichnet wird, kann es nur in Verbindung mit ihm sein. Und Gott hat zu dir gerufen, wenn wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen, dann heiligt er uns. Sind wir heilig gesprochen, herausgerufene. Von wo herausgerufen? Aus der Welt, hinein in seine Ewigkeit. So wie Ruth, die jetzt zurück in ihre Heimat kommt, ein neues Zuhause geschaffen wird. Wenn wir sagen, Gott, ich gehöre dir, dann heißt es, ich habe ein neues Zuhause, ich bekomme eine neue Zugehörigkeit. Mein Trikot ändert sich. Mein Trikot ändert sich. Übrigens, das kann ich auch mal machen, ich ändere mal mein Trikot. Hin zu sein. Meine Zugehörigkeit ich bin sein. Passt so gut, weil wir ja auch demnächst Taufe feiern und mit diesen T-Shirts genau das aussagen. Wenn wir sagen, ich gehe ins Wasser, symbolisch in den Tod, mein altes Ich stirbt und ich bekomme eine neue Identität. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin in deinem Team. Und so werden Sachen auch im Alten Testament hervorgehoben. Ein Priester, der extra geweiht wurde, Gott zur Verfügung gestellt wurde, Sachen nur für ihn zu machen, für ihn zu leben. Oder Sabbat, der Tag, der von allen anderen Tagen hervorgehoben ist, der Gott geweiht ist. Oder auch im Neuen Testament, der Heilige Geist, ein Geist, der nicht von dieser Welt ist, der Gott gehört, aber in uns lebt. So Teil der, die Botschaft der Bibel ist also, wenn wir uns entscheiden, Gott zu folgen, ändert sich unser Trikot. Ich bin auf einmal sein. Nicht, weil ich irgendwas dazu machen kann, heilig zu werden. Ich kann mich selbst nicht heilig machen, aber ich kann mich heiligen lassen von ihm. Es ist immer seine Kraft, die das machen kann. So schreibt Paulus in Römer 12 genau das. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, weil ihr das verstanden habt, weil ihr diese neue Identität angenommen habt, fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus sagt hier nicht, werdet heilig, damit Gott euch liebt. Sondern er sagt, weil Gott euch liebt, heiligt euch. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Wir verändern uns nicht, um Gott näher zu kommen, sondern wir verändern uns, weil Gott uns nahe gekommen ist. Weil wir ihn in unser Herz lassen, in unser Leben einladen, kommt dieses Reine, was automatisch alles rein macht. So, wenn ich das vergleiche mit einem Thermometer, ich kann mich noch so anstrengen und die Temperatur irgendwie hochbringen von 10 auf 20, der Raum wird sich dadurch nicht verändern. Aber wenn der Raum sich verändert, hat es automatisch Einfluss auf mich als Thermometer und ich werde verwandelt für alle sichtbar. Alle werden sehen, irgendwas steigt. Gott lädt dich ein, zurück ins Team zu kommen, in seine Gemeinschaft. Aber du musst eine Entscheidung treffen. So wie sieht denn so ein Leben aus? Wir haben letztes Mal über Heiligdenken geredet, heute über das Heiligreden. Das hat ja einen Grund, weil aus den Gedanken entspringen die Worte. Und ich habe drei Fragen mitgebracht, die uns helfen sollen, da so ein bisschen das ganz praktisch für den Alltag das irgendwie mitzunehmen. Die erste Frage ist, die Art und Weise, wie ich spreche, ehrt sie Gott und freut er sich darüber? Gefällt es ihm, wie wir reden? Wir haben es vorhin gelesen, vielleicht kann man die Bibelstelle nochmal anzeigen mit Römer. Bringt eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Ein Opfer, was ihm gefällt. Und vielleicht verbinden wir mit Opfer auch so verschiedene Sachen. Für die ersten Zuhörer war Opfer was ganz Einfaches. Sie kannten dieses Prinzip. Für die war es ganz klar. Sie haben ein Tier, was rein war, ein junges Lamm, haben sie genommen, was möglichst fehlerfrei war, haben sie Gott geweiht, ihm gegeben, haben gesagt, nicht ich, ihr werdet davon essen, davon profitieren, ich gebe es dir, ich weihe es dir. Und Paulus greift dieses Bild auf und wandelt es gleichzeitig um. Er sagt, bringt nicht nur einen Teil eures Lebens zu Gott, bringt nicht Gott ein totes Opfer, sondern seid selbst ein lebendiges Opfer. Mit anderen Worten, gebt ihm nicht nur einen Teil des Lebens. Ja, es reicht doch, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe, einmal die Woche. Und der Rest der Woche ist egal, da kann ich ja tun, was ich will. Es reicht ja, wenn ich in eine Kleingruppe gehe und da mal einmal der Woche bete, aber sonst ist es mein Ding, mein Leben, oder ich kann machen, was ich will. Und Paulus fordert hier dazu auf, er gibt dein ganzes Leben Gott hin. Lade ihn ein in dein ganzes Leben, in jeden Bereich, in jeden Raum deines Herzens. Sei ein lebendiges Opfer. Ein Leben, das Gott gefällt. Und mir ist hier an der Stelle ganz, ganz wichtig, zu unterscheiden und zu bremsen, weil ich rufe dich nicht dazu auf, dass du dich jetzt dein Leben lang sorgen musst, ob du jetzt nicht doch auf eine falsche Mine getreten bist. Wir sollen jetzt nicht als Christen die ganze Zeit so rumlaufen und möglichst alle Minen vermeiden. Das ist nicht das, was Gott will. Möglichst, jetzt habe ich jetzt wieder was Richtiges gesagt, war das doch was Falsches? Jetzt muss ich aber aufpassen, ich treffe mich mit dem. Ich rede nicht davon, dass wir nicht wachsam sein sollen, aber unser Blick soll nicht auf das Falsche gerichtet sein, sondern auf Jesus. Weil er leitet dich da durch. Er hat den viel besseren Plan und die bessere Übersicht, was gut ist für dich. Das heißt nicht, dass wir auch mal fallen, aber auch immer wieder unseren Blick neu ausrichten sollen auf ihn. Vor 2 Wochen hatten wir diese Predigt gehabt. Umkehren, immer wieder den Blick auf ihn richten. Seine Gedanken erneuern, den Sinn erneuern. Sondern es heißt, ich gehöre Jesus. Ich richte meinen Blick auf ihn und weil ich ihm gehöre, will ich mein Denken verändern. Weiter steht in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Macht es dir nicht nach, auch wenn es doch schön und richtig wirkt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist passiv. Ich kann mich selbst nicht verwandeln, aus mir etwas erzeugen, aber Gott kann es in mir tun, wenn ich ihn dazu einlade. Wie gesagt, Thermometer, ich kann mich noch so anstrengen, es wird den Raum nicht verändern, aber weil Gott da ist in diesem Raum, wird er mich verändern und verwandeln. Und ein gutes Bild, was es veranschaulicht, ich finde dieses Bild so genial, ist das Bild von Ehe. Niemand, der gesund verheiratet ist, wird morgens aufstehen und sagen, oh, ich hoffe, heute mache ich keine Fehler. Ich hoffe, ich mache heute wirklich, ich sage nichts Falsches zu meiner Frau, damit sie mich am Ende des Tages noch liebt. Wenn ich so leben würde, würde ich kirre. Ständig auf der Hut, bloß nicht auf das falsche Wort sagen und wir müssen dann trotzdem aufpassen, liebe Männer. Wer weiß, was sonst hochgeht. Aber es heißt, vielmehr will ich, weil ich meine Frau liebe, hätte auch darauf achten, dass ich sie ehre. Mit meinen Worten, mit meinen Taten, dass sie sich freut. Nicht, weil ich mir ihre Liebe verdienen will, sondern weil ich sie liebe, will ich mein ganzes Leben verändern. So, dass es ihr gefällt. Die Handlung ist die gleiche, aber es ist eine andere Motivation. Und um mit diesem Bild weiterzusprechen, sagen wir, ich bin mit meiner Frau unterwegs, die ist heute im Kindergottesdienst übrigens, die ist heute nicht hier oben. Ich bin mit meiner Frau unterwegs und wir besuchen ihre Freundinnen, ihren ganzen Freundeskreis. Und dann trete ich mit ihr hinein in den Freundeskreis und irgendwie komme ich aber mit 2, 3 Personen nicht wirklich gut klar. Wir streiten uns, wir reden aneinander vorbei und es ist anstrengend. Ich denke mir so, boah, wie kannst du mit der befreundet sein? Und ich fange an zu lästern, schlecht über sie zu reden. Ihr Lieben, das wäre doch Dummheit, wenn meine Frau neben mir steht und ich schlecht über ihre Freunde rede. Das macht keinen Sinn. Ich mache dadurch nur meine Beziehung zu ihr kaputt. Und genauso ist das mit Gott, der jeden Tag mit dir mitgeht. Und ihr glaubt gar nicht, wie verrückt Gott jeden liebt. Deine noch so ärgerlichen Arbeitskollegen, deine noch so nervigen Nachbarn, wie verrückt Gott diese Menschen liebt. Und wie es ihn ärgert, dass wir so schlecht über sie reden. Ob wir mit ihnen so schlecht reden oder über sie so schlecht reden. Das sind Menschen, für die hat Gott alles hingegeben. Wie können wir da so schlecht über sie reden? Stell dir vor, dein Partner, Partnerin, Freund, bester Freund ist mit dir mit und du redest schlecht. Das kannst du dir jeden Tag denken und dir vorstellen, wenn es dir hilft. So als Stütze. Ich will mit Arbeitskollegen und über Arbeitskollegen so reden, dass es Gott gefällt. Über Familienmitglieder. über meine Nachbarn, über meine Teams in der Kirche, außerhalb der Kirche, im Café. Egal, wo ich bin, das betrifft jedes Gespräch. Und Paulus unterstreicht das nochmal, wie wichtig es ist, diese Sachen abzulegen, sie nicht zu tun. Er sagt, Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und hier wird deutlich, was auf jeden Fall nicht so gut ist. Was wir auf jeden Fall vermeiden sollen, wo wir wachsam sein sollen. Weil ich rede ja nicht davon, dass ich ja, weil meine Frau mich liebt, kann ich ja machen, was ich will. Und aus dieser Entspannung leben. Ich soll ja trotzdem wachsam sein, gerade als Ehemann. Wo gucke ich hin? Was schaue ich mir an? Mit wem treffe ich mich? Und um welche Uhrzeit? Ich habe ja trotzdem Verstand, auf was ich mich einlasse und was, auf was nicht. Wir sollen ja schon weise sein und nicht einfach nur entspannt Larifari. Aber auch nicht in Angst und Zittern durch unseren Alltag gehen. Denn wenn wir, er sagt auch in 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch ist, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Krass. Wenn wir Bürger des Himmels sind, dann haben wir auch eine Sprache des Himmels. Und die Sprache des Himmels ist nicht Zorn oder Wut oder Hass, sondern Liebe. Deswegen schreibt Paulus, redet alle mit einer Stimme, dass klar wird, zu welchem König gehören wir? In welchem Team spielen wir? Für welche Mannschaft? Wir sind alle hier in einem Boot. Und sind wir ehrlich, keiner von uns schafft es, vielleicht auch nur eine Woche, so zu reden, als wäre alles perfekt. Spätestens in dem Herzen wirst du merken, irgendwo hast du dann Ärger, irgendwas nervt dich an einer anderen Person. Und irgendwann kommt es raus. Keiner von uns kann das. Lass uns doch ehrlich miteinander reden. Aufeinander zugehen und sagen, hey, tut mir leid, ich habe hier schlecht geredet. Und auch auf der anderen Seite sagen, hey, klar, hey, ich vergebe dir. Weil wenn ich ehrlich bin, rede ich auch nicht immer so heilig. Bei uns allen ist das Gras nicht so grün. Lass uns nicht in der Illusion leben, auf der anderen Seite ist es besser. Sondern ehrlich aufeinander und miteinander umgehen. In Liebe. Weil Gott dich zuerst geliebt hat. Weil Gott dich zuerst in sein Team gerufen hat. Unverdient. Also wie viel mehr können wir mit Liebe anderen Menschen begegnen? An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie wir miteinander umgehen, miteinander reden, wie wir uns lieben, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr in meinem Team seid. Das ist ein cooler Gedanke. So ein einfacher Gedanke. Also die erste Frage, die Art und Weise, wie ich rede, gefällt sie Gott? Freut er sich darüber? Und die zweite Frage, bringen deine Worte Leben oder Tod? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das, was du sprichst, Sachen erschaffen kann und Sachen zerstören kann? Wir können mit ein paar Worten Hoffnung geben, wir können mit ein paar Worten Vertrauen aufbauen und wir können damit Beziehungen einreißen. Wir können damit einen ganzen Alltag zunichte machen, die Laune richtig runter oder auch verbauen. Das haben die Leute schon früh erkannt. In Sprüche 12, altes Buch in der Bibel, steht, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Worte, die du hörst, verschwinden irgendwann. Irgendwann hörst du sie, also die, ich meine, das gesprochene Wort, akustisch verschwindet es irgendwann. Aber die Auswirkung bleibt manchmal jahrelang, vielleicht ein Leben lang. Vielleicht erinnerst du dich jetzt in diesem Moment an eine Zeit, wo du richtig verletzt wurdest von einem Menschen, verbal, wo du richtig schlecht geredet wurdest, wo dir gesagt wurde, nein, du kannst es nicht. Oder auch Sachen, die nicht gesagt wurden zu dir, wo du nicht ermutigt wurdest, wo du nicht auferbaut wurdest, die bis heute in deinem Herzen mitgetragen werden, dann verstehst du ganz genau die Tiefe dieses Vers. Jedes Wort, was wir sprechen, hat Kraft. Gott hat die Welt mit seinen Worten geschaffen. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat Leben reingesprochen. Er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Er hat gesagt, zu dem Gelähmten, steh auf, und Leben reingebracht. Deswegen lass uns nicht leichtfertig mit diesen Worten umgehen, die wir reden. Sollen Kraft haben. Sie haben Kraft und sollen auch verbauen dienen. In Sprüche 18, Vers 21, nochmal, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und du entscheidest, was du aussähst. Du kannst dich jedes Mal vor dem Gespräch so ein paar Fragen stellen. Baut das gerade jemanden auf? Bringt das Hoffnung, wenn ich das dem anderen sage? Bringt das Frieden? Hilft es meinem Gegenüber? Oder dem Dritten, wenn ich läster? Wem hilft das eigentlich? Hilft es mir, meinen Dampf abzulassen vielleicht? Und die letzte Frage, die wichtigste Frage, ist es aus Liebe? Jedes Mal, wenn du den Mund öffnest, säst du aus. Und die Frucht ist entweder eine gute oder eine schlechte. Entweder Verletzung oder Heilung. Ich hatte mal ganz lange Zeit in meinem WhatsApp-Status, ich glaube bis heute noch, so diesen Satz, beurteile deinen Tag nicht anhand der Früchte, die du erntest, sondern anhand der Samen, die du säst. Weil das, was ich ausspreche, so viel Kraft hat, so viel sät, vor allem in Kinder. Es hat so viel Einfluss, was sie schon früh lernen und hören, beeinflusst so stark ihre Entwicklungslaufbahn. Und das bringt jetzt noch auf den Punkt, Jakobus 3,9, mit ihr preisen wir, also mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus dem Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, soll aber nicht so sein. Lass uns Worte des Lebens aussprechen, übereinander, aufeinander zugehen, zuhören, ins Gespräch kommen, aber auch vergeben. Weil wir eingestehen, hey, ich kann es auch nicht. Wir alle sind auf derselben Seite des Rasens, wo der Rasen nicht so grün ist. Bei mir sieht es auch nicht besser aus. Lass uns alle als Team in die gleiche Richtung gehen. Und wir haben den gleichen Trainer, Jesus Christus, der dich ruft, der deine Stärken kennt, deine Schwächen kennt und ganz genau weiß, wo du am besten bist. Aber eine Sache wird sich da nicht verändern, er wird dich da nicht mehr rauskicken. Du bist sein. Die letzte Frage, die wichtigste Frage. Wovon ist dein Herz voll? Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Aus der Predigt von Buße, aber auch von letzter Woche über die Gedanken. Das, wovon das Herz voll ist, das springt über. Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Deswegen die Frage, welche Quelle ist in dir? Was? Wovon bist du voll? Wovon bist du erfüllt? Denkst du immer wieder an diese eine Person, die dich geärgert hat, die das Schlechte zu dir gesagt hat und innerlich schmiegst du schon Rachepläne? Ich sag dir, das wird sich auch äußern in deinem Verhalten. Wenn du das nicht loslässt und Gott abgibst. Wovon drehen sich deine Gedanken? Lass uns das Ganze Gott ablegen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist nicht die Lösung, das einfach am anderen auszulassen, sich aufzuregen über andere Menschen, sondern lass uns gemeinsam überlegen, wie Sachen vielleicht besser funktionieren. Gemeinsam an einem Strang ziehen, nicht gegeneinander, damit die Welt erkennt, wie sehr er uns liebt. Und das Trikot wechseln. Gott sagt dir, hey, komm her zu mir, ins Team. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es gibt noch ein Bild, was ich unbedingt noch bringen will. Das alles nochmal so ein bisschen zusammenfasst mit dem Herzen. Ich habe das gestern Nacht noch aufs Herz bekommen, das zu teilen. Stell dir vor, du hast ein Haus und in dem wohnst du und plötzlich klingelt es an der Tür und du gehst raus und machst auf und Jesus steht davor und sagt, hey, darf ich reinkommen? Und du denkst dich, ja, endlich bist du hier. Ich habe so lange auf dich gewartet. Na klar, komm rein, mach's dir bequem. Ich gebe dir hier das ganze Zimmer, das gehört dir. Der Tag vergeht. Am nächsten Morgen hämmert es wie verrückt an der Tür. Er schaut durchs Glas und sieht, der Teufel steht vor der Tür. Und er macht die Tür vorsichtig auf. Und der Teufel versucht reinzubrechen, macht die Tür dazu und er kann die Tür nicht mehr zumachen. Und er ruft nach Hilfe, er ruft, Jesus, wo bist du? Und Jesus kommt und sagt, was ist denn los? Ja, wo bist du? Du bist doch hier, wieso tust du denn nichts? Und er sagt, ja, es ist doch dein Haus. Ich bin gerade zu Gast bei dir, aber es ist immer noch dein Haus. Und er versteht und sagt, okay, ich gebe dir die volle Etage, du kannst hier und hier wohnen. Und es ist wieder Nacht. Am nächsten Morgen hämmert es wieder wie verrückt an der Tür. Er geht an die Tür, macht auf, der Teufel, er ringt mit ihm. Und er ruft wieder, Jesus, wo bist du? Ich habe dir doch alles gegeben, mein ganzes Haus. Und er sagt, nein, es ist immer noch dein Haus. Es ist immer noch dein Haus. Und jetzt macht es Klick bei ihm. Er rennt runter in den Keller, kramt die Papiere hervor, die Besitzurkunde dieses Hauses, geht damit zu Jesus und lässt ihn unterschreiben. Und sagt, Jesus, es ist jetzt dein Haus. Am nächsten Morgen klingelt es wieder. Er weiß ganz genau, wer da ist. Er versucht von seinem Sessel aufzustehen, zur Tür zu rennen und dann hört er Jesus, wie er sagt, bleib stehen, hey, setz dich wieder hin. Es ist mein Haus. Ich kümmere mich drum. Und Jesus geht an die Tür, macht sie auf, der Teufel steht davor und der Teufel sagt nur ein paar Worte. Er sagt, oh, ich wusste nicht, dass du hier lebst. Ich bin hier in der falschen Adresse. Und geht. Hey, es ist schön, dass wir Jesus in unser Leben einladen und ihm sagen, hey, nimm mein Herz, aber eigentlich bin ich noch am Steuer des Lebens, will ich immer noch diese Entscheidungen treffen. Aber Gott will dein ganzes Herz, dein ganzes Leben, damit hier steht, sein. Ich gehöre ihm voll und ganz. Und deswegen will ich anders reden, deswegen will ich mein ganzes Leben anders leben. Er hat mich gerettet aus dem Tod, mein Leben gerettet, damit ich für ihn leben kann. So wie es ihm gefällt, natürlich, ganz logisch. Nicht aus Druck heraus, sondern aus purer Liebe heraus. In Galater 2,20, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus ist jetzt der, dem dieses Haus gehört, dieses Herz gehört. Ich will, dass mein ganzes Haus, jedes Zimmer ihm gehört. Vielleicht hast du ein Zimmer, was du ihm vorenthältst, was ihm vielleicht noch gar nicht gehört. Sachen, die du verstecken willst vor ihm. Ich will dich ermutigen, öffne diese Bereiche deines Lebens für ihn. Egal, welche es sind. Heute Abend spielen zwei Teams gegeneinander. Ein Team wird auf jeden Fall verlieren und ein Team wird auf jeden Fall gewinnen. Und es wird sich entscheiden, wer Weltmeister wird. Heute kannst du dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Am Ende, wenn es kein Zurück mehr gibt, wird sich herausstellen, in welchem Team du bist. Auf welcher Seite der Geschichte stehst du? Und ich will für dich beten. Wenn du sagst, ich bin noch nicht in seinem Team, ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen, ihm gehört diese Wohnung meines Herzens noch nicht. Ich will, dass er die Nummer 1 wird in meinem Herzen, in jedem Bereich. Auf der Arbeit, in der Schule, im Betrieb, in meiner Familie. Dann will ich dich einladen, das zu tun. Wir können unsere Augen schließen. Und im Moment, wo wir nicht rumschauen, hey, will ich dich fragen, zieh Gott an deinem Herzen und sag, hey, lass mich rein. Lass mich rein. Ich will, dass du in mein Team kommst. Wenn es zu dir spricht, dann will ich ermutigen, gib deine Hand, dann kann ich für dich beten. Danke, danke. Halleluja, Jesus. Gott, ich danke dir, dass du hier bist in diesem Raum, dass du ihn füllst und dass du die Temperatur hier veränderst, damit wir verändert werden. Ich danke dir, dass du uns nicht im Stich gelassen hast, sondern uns zurückgerufen hast zu dir. Und dass du es immer wieder getan hast, auch wenn wir immer wieder gescheitert sind. danke dir, dass deine Arme weit offen sind für uns. Dass du uns zu dir rufst, dass wir dein sein können. Und ich bete, dass die Menschen, die sich heute nach dir ausstrecken, dass sie das erfahren, wie du sie in ihr Team aufnimmst. Ihr ganzes Herz ausfüllst. Ihr ganzes Leben neu bestimmen kannst. Ja, du kannst es tun. Du kannst die Temperatur verändern. Du veränderst die Zugehörigkeit. Du veränderst das Trikot. Danke, dass du das heute machst und heute wirkst. Ja, wenn du hier bist und du merkst, da sind ein paar Kammern in deinem Leben, die gehören Gott noch gar nicht. Die sind noch verschlossen. Ich habe ihn da nicht reingelassen. Ich habe ihm vielleicht einen zweiten, dritten Stock gegeben, aber längst noch nicht alles. Die Urkunde ist noch nicht unterschrieben. Es geht hier nicht um irgendwas mit Mitgliedschaft. Nein, es geht darum, dass du ihm nachfolgst, ihm dein Herz gibst. Und ihm sagst, Herr, ich gebe dir alles her. Ich gebe dir alles her. Wenn du das bist, will ich ermutigen, ich gebe deine Hand und ich will für dich beten. Lass Gott neu in deine Herzenswohnung rein. Halleluja, danke. 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 Herr, du siehst die erhobenen Hände und du siehst diese Herzen, die nach dir rufen und sagen, komm rein. Ich habe da noch einen Ort. Da ist noch eine dunkle Stelle. Komm da rein und veränder mich auch da. Herr, ich will, dass du in mein Leben kommst und wieder neue Steuer übernimmst. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast, an mir dran geblieben bist, nie daran gezweifelt hast. Dass deine Liebe so stark war, alles zu überwinden, dass du uns so verrückt liebst. Danke, dass ich in dieser Liebe geborgen sein darf, dass du mich mit diesen offenen Armen empfängst. Und ich bete, dass ein Geist kommt und alles neu macht. Zu den Leuten, dass du sie erquickst, erfrischst mit deinem Geist. Dass du neuen Raum einnimmst in die Türen, die jetzt geöffnet werden. Dass du da hineinströmst und alles Dunkle erhältst. Alle Verletzungen heilst. Neu ausrichtest hin zu dir. Dass wir anfangen, unser Herz nach dir auszurichten, unser ganzes Leben nach dir auszurichten. Dafür danke ich dir. Amen.